Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 14. November 2022. Eine neue Runde, eine neue Woche. Und schon klinge ich wie ein Privatradiomoderator. Und zu Beginn dieser neuen Woche muss ich mich von alten Glaubenssätzen verabschieden. Bislang habe ich geglaubt, unser Bundeskanzler kann nur so komplizierten Kauderwelsch von sich geben. Aber seit dem Wochenende weiß ich, Kanzler kann Knallhartext. Los geht's.
Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen.
Das hat Olaf Scholz in seinem Videopodcast Kanzler kompakt gesagt und ich finde, das war nun wirklich kompakt. 8 Sekunden Kanzlerklartext, der es in sich hat. Nach wochenlangem Schweigen und Herumdrucksen beim Thema Iran haut Olaf Scholz einfach mal so eine Breitseite gegen das iranische Regime raus. Das knallt so heftig rein, ich muss das gleich nochmal hören, um sicher zu gehen, dass ich nicht geträumt habe.
Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen. Den Demonstrantinnen und Demonstranten und den Bürgern und Bürgern mit iranischen Wurzeln hier bei uns aber sage ich, wir stehen für all das, was sie einfordern. Für Menschenrechte und Frauenrechte. Wir stehen an der Seite des iranischen Volkes.
Olaf von Feier. Ja, dass wir das noch erleben dürfen. Auch die Ampelkoalitionäre sind hoch erfreut, wie hier FDP-Generalsekretär Bihan Dürr-Saray.
Es ist gut, dass der Bundeskanzler endlich deutliche Worte gefunden hat. Das ist möglicherweise der Beginn einer neuen Iran-Strategie.
Gut, ich persönlich würde nicht so weit gehen. Und nach einem einzigen Moment der rhetorischen Erleuchtung unseres Bundeskanzlers gleich auf eine neue Strategie zu schließen. Aber wer weiß, was da noch kommt. Die EU will heute ein neues Sanktionspaket gegen den Iran schnüren. 30 weitere iranische Regierungsmitglieder sollen mit Einreise- und Vermögenssperren belegt werden. Vielleicht trifft es die iranische Führung nun auch endlich da, wo es am meisten schmerzt. Hofft Omid Nuripur von den Grünen.
Die Leute, die die Kinder im Iran gerade erschießen lassen, teilweise ihre eigenen Kinder zum Party machen, nach Europa schicken, dann müssen wir das unterbinden.
Ja, wenn die Kids der Revolutionsgarde nicht mehr zum Party machen nach Europa kommen können, zerfällt das Regime in sich zusammen. Hoffen wir, dass Discoentzug so viel politische Macht haben kann. Ich will aber noch bei der wundersamen Wandlung unseres Kanzlers bleiben, denn schon heute könnte sich wieder eine Gelegenheit für Klartext ergeben. Der Kanzler ist unterwegs in Vietnam, Singapur oder später beim G20-Gipfel in Bali. Und der Grünen-Abgeordnete Boris Miljatovic hat schon ein bisschen Angst davor, was der neue Klartext-Kanzler da anrichten könnte.
Mir nützt es gar nichts, wenn er da knallhart auftritt, Fäuste auf den Tisch haut und Türen schlagen, wenn die Situation sich nicht verändert.
Nehmt euch in Acht, Schurkenstaaten und Menschenrechtsverletzer. Knallhart, Klartextkanzler ist unterwegs und haut auf die Kacke oder auf den Tisch.
Da der Bundeskanzler bislang eher selten mit Fäusten auf Tischen gesichtet wurde, erscheint diese Sorge Mijatovics unbegründet.
Na gut, vom hanseatischen Scholzomat bis zum politischen Rockstar ist es noch ein weiter Weg. Aber ich würde sagen, das zarte Pflänzchen Olaf Scholz als Klartextkommunikator wächst und gedeiht. Entweder bei seinen Gesprächen mit asiatischen Staatschefs oder
am Rande der Zeremonie, bei der eine Orchidee nach ihm benannt wird. Zumindest dieser exotische Termin dürfte zu den angenehmen der Reise gehören.
Dieser Tage frage ich mich mal wieder, was machen eigentlich Meinungsforscher beruflich und warum machen sie so einen schlechten Job? Wochenlang war von einer roten Welle der Konservativen in den USA gesprochen worden. Den Demokraten drohte ein Wahldebakel, der Verlust beider Kammern und jeglicher politischer Spielräume. Aber nix da. Aus der Welle ist maximal ein Schwappen geworden. Das Rennen um das Repräsentantenhaus ist extrem knapp und am Wochenende sicherten sich die Demokraten die Mehrheit im Senat.
Sollten die Demokraten am 6. Dezember die Stichwahl in Georgia auch noch gewinnen, ständen sie mit 51 zu 49 Sitzen sogar noch besser da als vor der Wahl. Das wäre ein Wahlausgang, mit dem nur die allerwenigsten gerechnet hätten. Die meisten Meinungsforscher und Politiker hatten erwartet, dass Präsident Biden und die Demokraten bei diesen Zwischenwahlen von den Amerikanerinnen und Amerikanern abgestraft würden.
Anscheinend haben die Amerikanerinnen und Amerikaner doch nicht so großen Bock auf Trumps freie Radikale und der einstige Star der Konservativen ist im freien Fall. Sogar Fox News soll sich von ihm abwenden und das will schon was heißen. Es sind bittere Tage für Donald Trump, genau wie für seinen alten Busenfreund Wladimir Putin.
Viel dringt noch nicht nach außen. Und wenn, dann sind es Videos wie dieses. Menschen tragen eine meterlange blau-gelbe Fahne durch die Straßen, jubeln am Straßenrand, schwenken ukrainische Flaggen, Autos fahren hupend vorbei. Das Video aus einem ukrainischen Telegram-Kanal soll die Innenstadt von Cherson zeigen. In der südukrainischen Stadt bejubeln die Menschen die Rückeroberung durch die ukrainische Armee.
Die strategisch wichtige Großstadt am Ufer des Dnepr ist wieder in der Hand der Ukrainer. Experten zufolge ist das die bislang größte Niederlage für Russland und Präsident Putin. Und ich denke gerade Olaf Scholz, der auf einmal Klartext spricht, Donald Trump, der seine politische Wiedergeburt absagen muss und Wladimir Putin, der dabei ist, den Krieg zu verlieren. Es könnte eine richtig gute Woche werden.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute berät der Bundesrat über das Bürgergeld. Es soll das Hartz-IV-System ersetzen und beinhaltet unter anderem eine Erhöhung des Regelsatzes von 449 auf 502 Euro pro Monat. Leistungen sollen künftig seltener entzogen und Ausbildungsangebote verbessert werden. Die SPD ist nur noch einen klitzekleinen Schritt davon entfernt, ihr langjähriges Hartz-IV-Trauma zu überwinden. Aber es gibt da jemanden, der etwas gegen diese Traumatherapie einzuwenden hat, die Union. Sie sagt, das Bürgergeld entwerte die klassische Lohnarbeit. Wie so oft in der Politik herrscht ein Kampf um Deutungshoheit. Ist das Bürgergeld nun eine sozialpolitische Revolution oder führt es vermehrt zum Harzen? Ach nee, Harzen kann man ja dann nicht mehr sagen. Heißt das eingebürgert? Wie dem auch sei, das Bürgergeld wird wohl heute nicht verabschiedet, sondern landet im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Bis es soweit ist mit den Bürgern, kann also noch ein bisschen geharzt werden. Wenn wir schon beim Harzen und extrem ausgelutschten und schlechten Klischees sind, darf das obligatorische Fernsehschauen nicht fehlen. Und dafür haben wir heute Abend um 21 Uhr nochmal allen Grund und auch Grund zur Trauer. Nach 21 Jahren und fast 750 Folgen moderiert Frank Plasberg heute Abend die Talkshow Hart, aber fair zum letzten Mal. Ob er jetzt wie viele andere ehemalige ARD-Moderatoren zu RTL oder ProSieben wechselt, ist noch unklar. Hart, aber fair, das Straßenkind unter den Talkshows, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat Frank Plasberg über die Sendung selbst im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Bleibt uns aber erhalten. Und jetzt kann ich es ja sagen, ich werde seine Nachfolge antreten. Ja, denn mit Wach und Wichtig, dem Straßenkind unter den Podcasts, habe ich genug Street Credibility gesammelt, um den beruflichen Aufstieg vom RBB zum WDR, vom Podcast zum Fernsehen anzugehen. Ja, ich freue mich riesig drauf, euch bald begrüßen zu dürfen bei Hart, aber fair. Oder wie die SPD zum Bürgergeld sagen würde, Harz, aber fair. Danke, euer Louis Klamroth.
Die Zahl des Morgens.
Das ist die 8. Ihr ahnt es vielleicht, es geht mal wieder um Twitter. Elon Musk wollte ja für $8 im Monat den blauen Verifizierungshaken verhökern. Hat er auch gemacht, aber was dann folgte, war ein gigantisches Geldverbrennungsspektakel. Über das Wochenende tauchten auf einmal ziemlich viele offiziell wirkende, verifizierte Accounts von Großunternehmen auf. Und die haben plötzlich Dinge verkündet, die so gar nicht in die Unternehmensstrategie passten. Lockheed Martin zum Beispiel, eines der größten Rüstungsunternehmen der Welt, wollte laut einem Tweet Rüstungsverkäufe nach Saudi-Arabien und Israel pausieren, bis die Menschenrechtsverletzungen vor Ort geklärt seien. Konsequenz dieses Tweets, der Aktienkurs brach um 6,5% ein. Oder die Pharmafirma Eli Lilly and Company. Der Hersteller von Insulin verkündete am Freitag auf Twitter, wir machen Insulin kostenlos. Konsequenz, der Aktienkurs brach um mehr als 5% ein. Hinter diesen Tweets stecken anonyme User, die mit Fake-Accounts für $8 die blauen Haken erworben und mal eben Milliarden Dollar verbraucht haben. Chapeau! Die betroffenen Unternehmen sind stinksauer auf Elon Musk und ich freue mich schon auf das nächste unterhaltsame Kapitel Musk zerlegt Twitter und sich selbst.
Wach und wichtig. Das Interview.
Diese Woche ist es endlich wieder soweit. Für eine glückliche, unschuldige Zeitspanne von 4 Wochen wird sich auf dem gesamten Erdball alles, und damit meine ich wirklich alles, auch ich werde mich um die schönste Sache der Welt drehen. Also sagen wir die schönste Nebensache für mich natürlich, wie ihr wisst. Eine Hauptsache, ja, es geht um Fußball. Die Kugel rollt, das Runde muss ins Eckige, König Fußball ist zurück, um einige Floskeln hier direkt hintereinander zu reihen. Endlich ist wieder Weltmeisterschaft, die schönsten Wochen des Jahres für mich, aber dieses Mal ist es mitten im Winter und da hat man das Gefühl, da ist irgendwas faul. Und wenn man sich erinnert, dann weiß man, warte mal, stopp, dieses Mal Weltmeisterschaft in Katar, diesem sympathischen Wüstenstaat, in dem Homosexualität vom Botschafter des Landes als geistiger Schaden bezeichnet wird. Ein Land, von dem wir in Sachen Fortschritt viel lernen können. Wo laut Amnesty International zwischen 2010 und 2019 mehr als 15.000 Menschen beim Bau der Stadien gestorben sind. Da vergeht dem ein oder anderen die Lust und auch gleich der Appetit. Außer Nerds wie mir, die immer Fußball gucken, wie ihr wisst. Und eigentlich will man die Veranstaltung ja boykottieren. Also ich hab's mir überlegt und dann gedacht, nee, das Eröffnungsspiel gucke ich schon und dann vielleicht auch das zweite und das dritte und wenn die Deutschen da weiterkommen, dann komme ich natürlich auch um Viertelfinale und Halbfinale nicht rum, aber eigentlich im Kopf habe ich schon gesagt, also machen kann man es also eigentlich nicht. Mein heutiger Gesprächspartner kann die WM gar nicht boykottieren, im Gegenteil, ihm kommt eine, wenn nicht die, entscheidende Rolle für das deutsche Team zu. Er ist Chefkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft und er heißt, und jetzt muss ich wirklich als Humorist kapitulieren, keine Witze mit Namen, altes Komikergesetz, aber heute geht's nicht anders. Der Chefkoch der Fußballnationalmannschaft heißt Anton Schmaus und ist jetzt mein Gast. Guten Morgen, Herr Schmaus.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Wie viele dämliche Witze müssen Sie jeden Tag anhören auf Kosten Ihres Namens?
Eigentlich gar nicht so viele, tatsächlich. Nicht?
War jetzt mein Versuch, dazu witzig zu sein, einer der besseren oder einer der schlechteren? Okay, das Zögern reicht, danke. Gut, das Gespräch ist beendet. Wenn es schon so losgeht, dann müssen wir gar nicht weiterreden. Also, der DFB hat Sie angewiesen, sich nicht über die politische Situation in Katar zu äußern als Koch. Das hält mich aber nicht davon ab, irgendwie rauszufinden, was Sie über die ganze Veranstaltung wirklich denken. Also, ich probiere es mal. Welches Essen können Sie denn persönlich überhaupt nicht ausstehen? Sie spüren, ich versuche Sie ganz langsam in dieses Thema reinzuziehen, ohne dass Sie es merken, um langsam die Temperatur zu erhöhen.
Ja, also was ich persönlich nicht mag, sind zum Beispiel Innereien. Also ich bin kein großer Fan von Innereien.
Okay, also gar keine.
Nein, also Leber, Niere und sowas, damit kann man mich nicht abholen. Also ganz egal, wie gut es gemacht ist.
Okay, muss man das in Katar essen?
Nö, also wird's auch im Rahmen der Nationalmannschaft definitiv nicht geben. Darum bin ich da ganz fein raus.
Würden Sie dieses Essen denn dem Botschafter von Katar vorsetzen?
Ich bin mir nicht sicher, ob er das essen würde. Aber prinzipiell, why not? Also ich würde es ihm natürlich auch gut kochen, definitiv. Aber da es nicht mein Lieblingsgericht ist, würde ich wahrscheinlich trotzdem was anderes kochen. Irgendwas, was ihm sicher nicht schmeckt.
Okay, gucken wir mal auf die Mannschaft und das Essen jenseits der Politik. Wie sind Sie eigentlich zum Chefkoch der Nationalmannschaft geworden? Also kamen Oliver Bierhoff und Hansi Flick eines Abends in ihr Restaurant und haben da gesagt, Mensch, das ist so lecker. Dieser Mann wird unsere Jungs zum Titel kochen.
Also war ein bisschen Zufall. Im Prinzip der damalige Physiotherapeut der Nationalmannschaft hat mich nach dem Ausscheiden meines Vorgängers vorgeschlagen. Und dann kam eins zum anderen. Ich hatte ein Gespräch mit Oliver Bierhoff und wir haben uns dann den Confederations Cup als Probelauf ausbedungen. Und das ist ja bekanntermaßen ganz gut gelaufen. Und seitdem, also seit 5,5 Jahren, darf ich die Nationalmannschaft betreuen.
Wie wichtig ist denn das passende Essen für die Spieler?
Ja, ich denke, dass Essen natürlich wie für uns alle was extrem Wichtiges ist. Also natürlich auf der einen Seite die ernährungsphysiologische Seite, auf der anderen Seite natürlich Essen ist also bringt den sozialen oder unterstützt das Soziale im Team. Also das heißt, die Spieler, wenn sie gern zum Essen kommen, ist immer gut, dann bleiben sie sitzen. Das ist einfach, da entsteht Kommunikation, das ist gut fürs Team. Also wie bei uns zu Hause auch, das gemeinsame Essen ist sehr wichtig.
Wie stelle ich mir das vor? Also jetzt kommt die Mannschaft an in Katar. Was bekommen die Spieler denn so zu Beginn? Also gibt es da irgendwie was besonders Leckeres, wenn der Wünsche erfüllt? Oder was Besonderes, besonders Gesundes, weil es ja erst losgeht? Also womit wird die Mannschaft quasi kulinarisch empfangen?
Also generell werden wir schon versuchen, die Küche des Nahen und Mittleren Ostens irgendwie mit einzufangen. Also diese Levante-Küche nenne ich es jetzt mal. Und wir starten auf jeden Fall, durch das, dass die Spieler sehr spät nachts jetzt erstmal im Oman ankommen, starten wir am Dienstagmorgen mit einem Brunch und dort wird es dann schon irgendwelche Chicken Skewers, also Chicken Spieße geben, die schon ein bisschen orientalisch gewürzt sind, natürlich die Pasta und einen Fisch mit Salz, Zitrone und Sumach.
Oh, fein, da wäre ich auch dabei. Also dafür würde ich auch nach Katar fahren und sogar versuchen, Fußball zu spielen. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass die Spieler in Sachen Essen auch ganz schön wählerisch sind. Also da gibt's Launen, da gibt's der eine mag dies, der andere mag jenes, der eine hat hier eine Unverträglichkeit, der andere da einen Sonderwunsch oder will hier ein Extrawürstchen bekommen. Keine Ahnung, wir erinnern uns an das vergoldete Steak von Franck Ribéry war es, glaube ich. Welche kulinarischen Eigenheiten berücksichtigen Sie und wo sagen Sie, pass mal auf, du Zicke, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, solange du deine Beine unter meinen DFB-Küchentisch streckst?
Also generell wird immer das gegessen, was auf den Tisch kommt. Da gibt es auch keine Zicken und sonst irgendwas. Also tatsächlich, die Jungs sind sehr diszipliniert und da habe ich schon die Hosen an. Also das heißt, also da kann ich schon sagen, also so ist es jetzt. Und tatsächlich gibt es auch selten Sonderwünsche, was ich natürlich, wenn wir jetzt lange im Turnier sind, immer mal wieder einbauen muss, sind irgendwelche Soulfood-Sachen, die ein bisschen an zu Hause erinnern. Also das gehört einfach mit dazu. Angenommen, wir sind jetzt irgendwann an Tag 25, da muss ich schon irgendwas einbauen, was auch so ein bisschen Heimatgefühl gibt und wo man sagt, ja, okay, und das passt dann und das auch dann in den Ernährungsplan passt, beziehungsweise in den Rhythmus. Und da bieten sich zum Beispiel schwäbische Maultaschen immer ganz gut an.
Aber sagen Sie doch mal ganz konkret, also welcher Spieler zum Beispiel hat jetzt welche Vorlieben? Gibt es da welche, die rausstechen?
Na, tatsächlich nicht. Also wenn ich, ich würde es jetzt hier auch sagen, weil wir hier so privat sind.
Ja, aber absolut. Hier hört keiner zu.
Es gibt tatsächlich also keine besonderen Vorlieben oder Dinge, die herausstechen. Was sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert, ist einfach so eine gewisse Bewegung zu mehr Gemüse, weniger Fleisch, weniger Fisch. Also auch die veganen, vegetarischen Gerichte werden deutlich besser angenommen. Also das ist eigentlich so die, wo ich sage, das ist eklatant auffällig.
Okay, dann müssen wir es jetzt doch ein bisschen investigativer und konkreter machen. Nehmen wir es mal als Beispiel. Mit welchem Essen unterstützen Sie Manu Neuer bei seinen Paraden?
Also bei Manu wissen wir ja alle, oder beziehungsweise hat er auch öffentlich gesagt, dass er eigentlich auf Gluten und Laktose verzichtet und eigentlich auch auf Fisch verzichtet, der irgendwie aus dem Meer kommt. Also er ist dann eher nur regionale Sachen. Und dann würde ich ihm wahrscheinlich, womit ich ihn ganz gut haben kann, also was er gern mag, ist auf jeden Fall Hühnchen und Hühnchen mit gebratenem Reis zum Beispiel, weiß ich, mag er ganz gern.
Mhm. Und was braucht Leon Goretzka, um den perfekten Pass zu spielen?
Also der Leon ist im Prinzip auch hier bei ihm, weiß man auch, er verzichtet auf Gluten und Laktose, das heißt also was Ähnliches, denke ich.
Jetzt wird es ja schon ein bisschen, langweiliger. Okay, pass auf, ich mache mal weiter. Thomas Müller und Leroy Sané, damit sie Tore schießen können, das ist ja jetzt eine besonders wichtige Aufgabe, das ist die zentrale Aufgabe im Fußball, habe ich mir sagen lassen. Wie sieht's da aus?
Ich glaube, die zwei sind ganz happy mit dem, was ich immer so anbiete. Und darum würde ich jetzt mal sagen, passt, macht da alle ganz glücklich und unterstützt hoffentlich im Optimalfall sehr gut beim Toreschießen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt so ein Trainer, also Hansi Flick zum Beispiel, der ist doch sicher besonders. Also der will doch was Eigenes da. Der macht doch nicht gemeinsam mit der Mannschaft so kulinarisch irgendwie das Pasta, Nudeln, die ganzen langweiligen Sachen, damit die Tore schießen. Da sind doch andere Ansprüche da, oder?
Nö, es gibt für alles Gleiche, egal. Also bei uns ist, hört sich immer ein bisschen doof an, aber bei uns ist vom Zeugenwart bis zum Bundestrainer essen alles Gleiche und die Spieler auch natürlich und darum gibt es da keine Sonderwünsche, Extrawürste für irgendjemand.
Okay, wagen wir noch einen Blick nach vorne in die Kristallkugel. Deutschland gewinnt am Ende ganz knapp die Weltmeisterschaft, sagen wir gegen Belgien mit 3:2 nach Verlängerung. Die Spieler sind nach dem Sieg euphorisch, aber vor allem unglaublich hungrig und haben dazu auch noch gewonnen. Was würden die frisch gebackenen Weltmeister dann von ihnen zu essen bekommen, am letzten Abend, nach dem Sieg?
Ich denke, am letzten Abend nach einem möglichen WM-Sieg ist es wahrscheinlich relativ egal, was ich servieren würde. Ich könnte auch alles servieren. Also von Burger mit Fritten bis ja, Schnitzel mit Kartoffelsalat, was auch immer. Also ich glaube, da ist alles erlaubt. Also definitiv sogar alles erlaubt. Aber ich glaube, das Essen rückt da eher in den Hintergrund.
Ach so, ich dachte ja, das wird besonders anspruchsvoll, aber da ist eigentlich alles egal. Das heißt, da können Sie machen, was Sie wollen. Da können Sie auch einfach Pommes mit Schnitzel und Salat hinstellen und alles ist gut.
Würde ich jetzt mal so behaupten.
Die letzte Frage muss eine moralische sein. Ich hoffe, Sie entschuldigen das. Ich kenne jemanden aus dem Team der Nationalmannschaft, also auch jemanden aus dem Umfeld, der auch mit in Katar ist und große Probleme damit hat, dass er jetzt in so eine moralische Falle gerät, nämlich dass alle sagen, wie kannst du eigentlich diese Scheiße unterstützen und damit hinfahren? Erleben Sie das auch und wie ist das für Sie, dass Sie jetzt da im Schurkenstaat rumköcheln?
Ja, ist für uns alle, glaube ich, keine super angenehme Situation und jeder macht sich darüber Gedanken, was natürlich auch außerhalb unserer Sportblase passiert in Katar. Und ja, wir sind tatsächlich, wir sind dort als Sportmannschaft und versuchen das Beste rauszuholen, hoffen einfach, dass wir mit dem Sport irgendwie Verbesserungen erzielen. Und am Ende des Tages, das müssen wir dann auch ausblenden im Team und versuchen, uns einfach voll auf unsere Aufgabe zu konzentrieren, die Spieler optimal vorzubereiten oder uns zu unterstützen auf dem Weg zum Titel.
Wunderbar, bis hierhin war das Gespräch sehr schön. Die letzte Frage klang ein bisschen auswendig gelernt, aber das müssen Sie wahrscheinlich auch, ne? Ist das die öffentliche, war das die offizielle Sprachregelung des DFB?
Nö, ich glaube, es gibt gar keine offizielle Sprachregelung des DFB, sondern tatsächlich ist für mich, also ich bin am Ende des Tages bin ich der Koch und ich möchte einfach wirklich dort, dass die Jungs optimal performen können und so sehr ich da moralische Bedenken habe über das Land Katar, umso mehr oder umso wichtiger ist für mich einfach dann zu sagen, okay, in dem Moment, wo das Turnier beginnt, konzentriere ich mich einfach auf meinen Job und ich muss ja dann auch später nie wieder dahin fahren. Also es wird ein hoffentlich 35 Tage und dann nie wieder.
Das war der Koch der deutschen Nationalmannschaft und ich war in diesem Gespräch gerne der Kellner. Anton Schmaus kocht ab sofort für die deutsche Nationalelf in Katar. Guten Appetit, Dankeschön und einen angenehmen Tag.
Tschö.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Astrid Lindgren, Schriftstellerin. Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.